Radio 1. Nur für Erwachsene.
Die Türen, alte Sorte. Alte Sorte ist eigentlich ein gutes Stichwort, über das wir jetzt sprechen. Wir tauchen jetzt ziemlich ein in ein anderes Zeitalter, in eines, als es noch so ganz normales, analoges Fernsehen gab. Ich meine, es gibt es heute auch noch irgendwie. Aber man sich noch als junger Mensch also viel Zeit vor der Glotze verbrachte, um sich ohne Ende neue Musikvideos reinzuziehen und diesen anderen coolen jungen Menschen beim Coolsein zuzuschauen. Und also bei ihrer Arbeit auch. Die Rede ist vom deutschen Musikfernsehen und das ging vor 30 Jahren folgendermaßen los.
Mein Name ist Heike.
Ich bin der Nils und ich bin der einzige und wahre Mola.
Kurz, wir sind Viva und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender, denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen.
Ja, also diese visionäre Ansprache hat sie sich da nicht ganz eingelöst, aber für eine gewisse Zeit. Das waren... In der Tat, wir hörten Heike Makatsch, Nils Bokelberg und Mola Adebisi, die am 1. Dezember 1993 die ersten Minuten von Viva moderierten. Das ist jetzt, wie gesagt, 30 Jahre her. So viel zum Thema alte Sorte. Und jetzt gibt es das Buch zur Geschichte des deutschen Musikfernsehens und die beiden Menschen, denen wir dieses Buch zu verdanken haben, das dann nämlich heißt MTV Viva liebt dich, die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens sind hier Markus Kafka und Elmar Gieglinger.
Guten Abend.
Hallo.
Hallo. Hallo, Margit.
Ja, wie fühlt sich das an? Ich meine, Radio jetzt, ne? Ich meine, Radio? Hallo? Spielte das zu Zeiten des Musikfernsehens überhaupt eine Rolle?
Also zum einen habe ich mein Handwerk beim Hörfunk gelernt.
Ja, stimmt. Du
meine Lehr- und Wanderjahre waren beim Hörfunk. Und zum anderen, hat Radio bei uns in der Arbeit eine Rolle gespielt? Nö.
Weniger, da lief natürlich den ganzen Tag die Glotze, aber auch bei mir war es so, dass ich ja im Radio angefangen habe und da auch gelernt habe, so meine Moderationen einigermaßen zu timen. Was ich dann, weil du vorher gesagt hast, so diese Moderation, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich finde gar nicht mehr nach Hause. Ja. Ich habe jetzt auch im Zuge der Recherche fürs Buch alte Moderationen von mir geguckt und die gehen teilweise, das ist 2 Minuten totaler Nonsens. Ja. Also normalerweise sagt man 2 Infos, 2 Gags, Ende. Bei mir 1 Gag. 1,5 Infos, 80% Nonsens.
Und genau das war das Gute an deinen Moderationen. Vermisse ich heute manchmal bei dir.
Oh, ja,
da könntest
jetzt
du ein bisschen mehr Gas geben.
Nee, aber das ist ja tatsächlich das, was das ausgemacht hat. Also zum einen natürlich, dass man die coole Musik sah, die Musikvideos, und aber euch beim Coolsein zugucken konnte. Also ein paar der Leute haben wir gerade gehört, dir, Markus und so. Jetzt vielleicht erstmal dazu, wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Also ich weiß oder habe mich informiert und da steht schon auch natürlich auf den ersten Seiten, dass es ein Herzensprojekt war und dass es auch einen langen Anlauf gab, oder?
Ja, also das erste Mal haben wir schon vor über 10 Jahren drüber gesprochen. Mhm. Aber das hat dann irgendwie, hat sich dann wieder so verlaufen. Wir wussten auch nicht genau, wie es aussehen könnte. Und dann kam eben dieses Datum, das von dir erwähnte, dieser 1. Dezember 2023, jetzt, das wäre das 30-jährige Jubiläum gewesen. Und da dachten wir, okay, jetzt wird's mal Zeit, dass wir diese Geschichte aufschreiben, bevor sie in unseren alten Gehirnen verloren gegangen ist. Für immer.
Ja.
Und so haben wir uns dann wirklich mal so ernsthaft mit dem Projekt auseinandergesetzt.
Ja, letzten Sommer habe ich dich angerufen, glaube ich dazu. Und irgendwann meinten wir beide dann, ja, okay, jetzt nehmen wir uns mal 3 Monate Zeit und schreiben so ein kleines Buch. Und aus dem kleinen Buch wurde dann irgendwo eine ganze Ecke mehr. Und de facto haben wir fast ein Jahr dran geschrieben. Also ja. mit Unterbrechungen, aber du siehst es ja.
Ja.
Und also 65 Interviewpartner. Ja, und
genau, von 68, die ihr angefragt hattet, habe ich irgendwie gelesen. Und wir haben 65 zugesagt, was euch selbst sehr überrascht hat.
Ja, wir dachten, ja, die Hälfte sagt vielleicht zu. Und dann hätten wir auch keine 2000 Seiten Skript gehabt, sondern nur 1000.
Ja.
Dann hätten wir es mit den 3 Monaten vielleicht geschafft, aber so, das ist schon wirklich eine Menge Holz. Das dickste Buch, auf dem jemals mein Name stand.
Tatsächlich. 500, es hat jetzt aus diesen 1000 Seiten sind jetzt 508 Druckseiten oder sowas geworden. Ja. Elmar, du hast gerade gesagt, als du das Buch, ist erstmal, man muss das mal beschreiben, es ist in einem silberglänzenden Umschlag, weiß ich nicht, wie man das beschreibt, gebunden. Da hast du dich erschrocken, hast du gesagt?
Ja, aber nicht aufgrund des Einbandes.
Ach so, also, okay.
Der gefällt mir tatsächlich sehr gut, aber könnte auch daran liegen, dass wir beide den ja auch irgendwann mal freigegeben haben. Aber der Umfang,
ach so,
als
der
ich
Umfang.
Das Buch in der Post hatte und mir dachte so, wow, das, ja, das ist schon viel Buch, ne?
Das ist sehr viel Buch, aber man kriegt auch sehr viel. Also das Verrückte an diesem Buch ist, es tickt ja folgendermaßen. Man schlägt auf und hört Leuten beim Erzählen zu. Das ist ein Gesprächsbuch. Oral History nennt man das Format, ne? Okay. Und selbst wenn man, wie es mir ging, ich habe angefangen von Anfang an zu lesen und dachte, okay, jetzt kriege ich die Geschichte erzählt und das ist allein schon Luxus. Und dann ist es aber so, dass man, ich konnte nicht weiterlesen, dachte, ich muss aber mich ein bisschen mehr informieren, schlägt man irgendwo auf und man hat das Gefühl, man hat sich für eine halbe Stunde vom Lagerfeuer entfernt und kommt dann wieder dazu. Also man kann irgendwo eintauchen und ist sofort drin in einer Geschichte, in einer Zeit, die ihr da erzählt mit den verschiedenen Protagonisten. Also dieses Format ist toll, also dass man wirklich da wirklich auch immer wieder reinspringen kann, lagerfeuermäßig.
Ja, und wir denken auch, man kann das Buch, man kann es durchlesen und dann hat man eine Liebeserklärung an das Musikfernsehen der 80er, 90er, Nuller Jahre gelesen. Man kann es mit allen Höhen und Tiefen und ohne Happy End, by the way.
Ja.
Ja, aber ich glaube, man kann es auch ganz gut snacken, oder?
Kann man auf jeden Fall. Und was wir auch so ein bisschen im Hinterkopf hatten, war, schaffen wir es, das so zu gestalten, dass die Leute, die es lesen, ein bisschen das Gefühl bekommen, als wären sie selbst dabei gewesen. Mhm. Und dadurch, dass wir so viele verschiedene Blickwinkel haben und so viele Leute ihre Geschichte noch mal erzählen lassen, hat man wirklich so, hoffe ich, das Gefühl, man würde mit denen an einem Tisch sitzen und über diese Zeit sprechen.
Ja, ja, absolut. Also das ist so, vorhin habe ich auch gesagt, man guckt so durch Schlüsselloch manchmal auch, also man erfährt auch Geschichten und sagt, oh krass, 16, bis 16 Uhr oder ab 16 Uhr Drogen oder erst ab 18 Uhr Drogen. Also solche Geschichten, wo man sagt, okay, das ist zwar die Zeit der Musikindustrie, da wurde weißes Pulver ohne Ende konsumiert.
Da ging es um die zwei Stunden, ja.
Da ging es genau um diese
und
zwei Stunden.
Und ab 18 Uhr, da lege ich
ja, genau, auf. Da hast du ja auch korrigiert. Aber lass uns jetzt mal vielleicht ein bisschen wirklich über die Geschichte reden. Also warum wurde Viva überhaupt gegründet? Also was war eigentlich der Grund für die Erfindung dieses deutschen Musikfernsehens?
Also Viva wurde letzten Endes gegründet, weil die Musikindustrie keine Lust mehr hatte auf das weltweite Monopol MTV. Mhm. Ja, das gerade natürlich auch für deutsche Produktionen, insbesondere für deutschsprachige Produktionen und deutschsprachige Künstler, natürlich ein unglaubliches Nadelöhr war. Ja, also wie viel deutschsprachige Clips liefen vor Viva bei MTV? Mhm. Ja, das war eine Handvoll. Da liefen dann mal die da mit den Fantas oder vielleicht auch mal was von den Hosen irgendwo im Nachtprogramm. Auch Fahr in Urlaub hat uns von wenig guten oder schönen Erlebnissen erzählt mit MTV zu der Zeit. Und von dem her ist da Viva zum richtigen Zeitpunkt in die richtige, in Anführungszeichen, Lücke gegangen. Mhm. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass die Gesellschafter von Viva TV hauptsächlich aus Musikindustrie bestanden. Polygram, heute mehr oder weniger Universal, Sony. Und die Dritten waren, hallo, jetzt sitze ich gerade auf der Leitung. Warner, ja. Natürlich, klar, Sam Warner, ja. Richtig. Und für die Platten, entschuldige, ja. für die Musikindustrie war das natürlich ein wunderbares Outlet, dann auch nochmal einen weiteren Teil der Jugend ein Stück weit dahin zu bringen, dass sie bitteschön Musik konsumieren und die auch kaufen. Ja, ja. Was aber auch völlig legitim ist. Das ist jetzt bitteschön nicht als Vorwurf zu verstehen.
Ja, und vor allem ja auch für die Künstler, also eine unfassbare Plattform, um überhaupt ihre Musik an die Leute zu bringen. Ne? Also ihr habt ja, also es gibt zum Beispiel die Geschichte von Wir sind Helden oder so, ne? Die ohne das Musikfernsehen vielleicht ja auch irgendwie wahrgenommen hätten werden können. Ist das richtig jetzt, Markus, formuliert?
Ich denke mich gerade rein in eine mögliche 2-Minuten-Moderation. Haut hin.
Genau. Aber so, also das ist natürlich ja auch für diese Künstler eine unfassbare Chance gewesen. Wie bist du damals eigentlich dazugekommen, Markus?
Ich war damals Redakteur bei Metal Hammer, dem Magazin. Und das Magazin hatte eine Koop mit Viva für die Metal-Sendung Metalla, das Genre-Magazin. Und irgendwann hat man sich gedacht, okay, jetzt wäre es mal Zeit für frischen Wind. Wir brauchen einen neuen Moderator. Und dann hat man einfach zu mir gesagt, so, ey, kannst du nicht mal das, was du hier schreibst, von der Kamera erzählen? Und so kam das eigentlich. Ich hatte vorher so gar nicht so wirklich Ambitionen, ins Fernsehen zu gehen. Ich habe zwar ganz am Anfang meine Bewerbung hingeschickt zu Viva, auf die ich nie eine Antwort bekommen habe. Aber dann über dieses Vehikel Metal bin ich da dann irgendwann gelandet. Und so ging das für mich alles los.
Ja.
95 war das.
95. Und also wir haben ja gerade so ein paar berühmte Stimmen gehört. Und da gibt es ja einige, für die dann Viva, also ihre Moderatorenkarriere, quasi der Startschuss für noch was ganz anderes war. Heike Makatsch, nur eine, Nora Tschirner und also viele, viele andere, Christian Ulm, Sarah Kuttner, Klaas Häufer-Umlauf, Joko Winterscheid, die auch alle zu Wort kommen, heute natürlich in aller Ohren und Augen sind und so. Also das war ja auch eine Talentschmiede. Wie wurden die gecast? Also wie du da hingekommen bist, haben wir gerade gehört, Markus. Wie habt ihr die Leute gefunden?
Es gab regelmäßig Castings. Und ich glaube, im Unterschied zu allen anderen Fernsehsendern haben wir eben nicht irgendwie möglichst gut aussehende, zuverlässig sprechende Sprechpüppchen letzten Endes gesucht, sondern waren immer auf der Suche nach Persönlichkeiten, nach Charakteren, nach Menschen, die irgendwo eine Ecke, eine Kante mitgebracht haben, die was Eigenes hatten. Das war eigentlich immer so die... Danach haben wir gesucht.
Ja, und dann kam es natürlich auch, wenn man dir zuhört, Markus, also du ja immer schon ein großer Musikfan, auch so im Gothic-Bereich, hattest du plötzlich deine ganzen Heroen vorm Mikrofon.
Ja, also das, wenn mir das jemand erzählt hätte, ich meine, als 14-Jähriger, Anfang der 80er, hatte ich ein Riesenposter von Robert Smith von The Cure in meinem Zimmer hängen. Und 2001 habe ich den für MTV interviewt und am Ende des Interviews hat er mich umarmt. Und ich so, wow. Wenn mir das jemand erzählt hätte, als 14-Jähriger, dass ich 20 Jahre später bei MTV von Robert Smith umarmt werde, als ich dann noch in meinem kleinen bayerischen Dorf war, das war schon irre. Und so ging es mir eigentlich so mit allen Helden. Also als ich das erste Mal Depeche Mode interviewen durfte oder Nick Cave und wie sie alle heißen, das war schon eine unglaubliche Geschichte, dass ich so, weil ich bin ja wirklich als Musikfan da hingekommen. So, ich war eher so moderierender Redakteur als jetzt so klassischer Moderator. Und dass es überhaupt mal eine Plattform gab, wo man ausführlich mit MusikerInnen sprechen konnte überhaupt. Und dass es dann ausgerechnet im Musikfernsehen war, das war ein Riesengeschenk.
Ja. Hätte man dir das damals gesagt, hättest du vor Glück geweint? Das macht jetzt Robert Smith for you, beziehungsweise er sagt eben, Boys, don't cry, ja, genau. The Cure. Boys Don't Cry, The Cure spielen wir hin und wieder, aber heute natürlich aus dem ganz besonderen Grund, weil es über ein Buch zu reden gilt, in dem The Cure natürlich auch vorkommen, weil sie auch im Musikfernsehen vorkamen. MTV war Lieb Dich, die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens von Markus Kafka und Elmar Gieglinger. Markus Kafka, dich haben wir schon vorgestellt, dich kennt man eben, du warst vor der Kamera und Elmar, du warst hinter der Kamera, du warst Programmdirektor.
Richtig.
Weil wir das jetzt so ein bisschen unterschlagen
nicht
haben.
Nicht von Anfang an, aber ich war Teil der Gründungsredaktion.
Ja, genau.
Dann Programmdirektor Viva 2, dann MTV, dann kam Viva auch noch dazu.
Ja, genau. Wir haben jetzt so ein bisschen so darüber gesprochen, wie das Buch tickt und so und was die Idee betrifft und zur Geschichte zu den Anfängen. Das ist ja so... der so viele Aspekte, also es gab dann Viva, dann gab es Viva 2, das war für die coolen Leute, also sage ich jetzt mal für die Erwachsenen, die dann eben auch mal so ein bisschen abseitige Sachen sehen wollten. Dann kam also MTV Germany, war ja dann das Konkurrenzunternehmen, also wie verhielten sich denn die beiden Programme für, mit oder gegeneinander?
Das war ein heftiger Konkurrenzkampf. Ja, in den 90ern sowieso, als kein Schwein an Viva geglaubt hat. Ja, ich erinnere noch ein Telefonat mit einer Promoterin von einer Plattenfirma am Anfang von Viva. Und die hat so laut drüber nachgedacht, ob es denn jetzt eventuell überhaupt Sinn machen könnte, mich in den Presseverteiler aufzunehmen, weil Viva würde es nach 3 Monaten so oder so nicht mehr geben. Und aus der Position heraus ist Viva gestartet.
Mhm.
Und ja, keine 2 Jahre später hatte Viva deutlich mehr Zuschauer als MTV, hatte irgendwie offensichtlich einen Nerv getroffen. Und dementsprechend, kannst du dir vorstellen, also der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Häusern, zwischen Viva auf der einen und MTV auf der anderen Seite, der wurde schon mit relativ harten Bandagen ausgefochten. Mhm.
Was hatte das eigentlich, also man wenn man euch zuhört oder zuliest, man liest und hört euch zu beim Nachdenken und beim Erinnern, das ist sehr, sehr anekdotisch auch, aber nicht nur, sondern wir erfahren eben wirklich sehr viel zur Geschichte und zur Atmosphäre. Wenn du zurückguckst, Markus, was war das für eine Atmosphäre damals? Ich meine, das ist ja lief über eine gewisse Zeit, Musikfernsehen, dann war irgendwann, verlor es seine Unschuld, wie es so schön heißt, aber da in der Zeit, wo ihr das gemacht habt, du hast hast gesagt, du hattest an irgendeiner Stelle mal gesagt, du hattest keine Beziehung, weil du einfach nur unter Strom standst die ganze Zeit, also im Prinzip nur für diesen Sender und für das Arbeiten. Ich meine jetzt keine Drogen, sondern quasi...
Ich glaube, Markus hatte ganz viele Beziehungen.
Gar nicht. Also,
dann lass uns mal über deine Beziehung reden. Wie ging das eigentlich los?
Also ich meine, so die wilden Jahre, sagen wir mal, Anfangszeit, Viva 2 bis Anfangszeit MTV, so diese 5-6 Jahre zwischen 98 und 2003. Das war schon so totaler Irrsinn. Und das heißt nicht umsonst elektrisierende Geschichte, weil sich's für mich so angefühlt hätte, als hätte ich 5 Jahre an dem 9-Volt-Block gelutscht oder mit dem Finger in die Steckdose gegriffen, weil halt wirklich so krass war. Man ist ja kreuz und quer durch die Weltgeschichte geflogen. Mhm. Das war so das Äußerliche, und nach innen war es aber so, dass man an irgendeinem Punkt privat und beruflich komplett vermischt hat. Also wir sind morgens um 10 im Sender aufgeschlagen, waren dann so bis 18, 19, 20 Uhr da und sind dann zu irgendjemandem nach Hause, saßen da bis 1, 2 Uhr morgens und haben uns dann im Sender wieder gesehen. Mhm. Und es war dann so, im Guten wie im Unguten, war es auch wirklich so, dass man gar nicht mehr wusste, ist das jetzt mein Privatleben oder ist das jetzt eigentlich mein Job oder ist es dann doch irgendwie beides? Und darüber sind natürlich auch eine Menge ganz, ganz tiefe Freundschaften entstanden. Und es hat sich eigentlich so angefühlt, als würde man ja so als Familie, also Musikfernsehen von Freaks für Freaks machen. Weil wir alle, die wir da gearbeitet haben, wir waren ja so richtig so Freaks, also so Nerds, die halt gerne über Musik gesprochen haben, gerne sich mit Musik beschäftigt haben. Und draußen haben das die Leute von uns wirklich so mit offenen Armen empfangen. Und das war so ein einzigartiges Verhältnis, gerade zu Viva 2 und frühen MTV-Zeiten.
Ja, also man hatte also aus Zuschauerperspektive ja auch immer das Gefühl, ich würde so gern dazugehören und irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre auch dazu, weil ihr mich jetzt ansprecht. Und ich glaube, das machte ja auch die Magie aus, ne? Also die zwischen euch Moderatoren und uns Zuschauern, dass wir irgendwie dachten, wir gehören ja eigentlich auch zu eurer Familie. Das ist zwar die tiefe Philosophie dann auch, ohne sie benannt zu haben, oder?
Danke dir sehr. Genau das.
Obwohl ich schon eigentlich erreichen. Schon fast zu alt war dafür, aber ich spreche jetzt vielleicht auch für die Generation, die jung war, als Viva und MTV jung war.
Genau das wollten wir erreichen, diese Augenhöhe zwischen Sender und Moderatoren auf der einen Seite und ZuschauerInnen auf der anderen Seite. Ja. Genau das.
Und wann fing das an zu kippen? Also wann verlor tatsächlich das Musikfernsehen auch seine Unschuld oder wann ging es den Bach runter und warum?
Ja gut, also das Drama de facto ging los, natürlich mit den Klingeltönen, ja, unsäglich, also ich war für, was immer auf dem Sender passiert ist, war in meiner Verantwortung, nur die Werbeblöcke nicht, da hatte ich keinen wirklichen Zugriff, ich hatte überhaupt gar keinen Zugriff darauf, und nee, also das war schon sehr unangenehm, weil auch zu der Zeit, wir sprechen hier von 2006, 2007 die Ecke, wir ein, in meinen Augen, wirklich tolles Programm hatten, ja, nicht nur, aber auch mit tollen Moderatoren und Moderatorinnen und dann halt diese Scheißklingeltöne. Ja, wenn ich diesen dämlichen Frosch, wer sich noch dran erinnern kann, hätte umbringen können, ich hätte es getan.
Ja.
Und ansonsten, woran ist Musikfernsehen letztendlich gescheitert? An dem Unwillen zu investieren. Auf der einen Seite ins Digitale zu investieren. Das hat Viacom, der Mutterkonzern von MTV und dann auch Viva, auch nicht verpennt. Nein, wir haben jeden Tag darüber gesprochen. Aber es gab einfach nicht den Willen zu investieren. A, in eben Digitales und B, in kreative Inhalte. Mhm. Also gerade MTV hat sich ja viele, viele Jahre über herausragenden, wie ich finde, kreativen Inhalt definiert. Und irgendwann, und das war dann, wir sprechen jetzt von 08, 09, kam einfach nur noch Trash um die Ecke.
Ja, und dann war 2011, glaube ich, Feierabend, oder?
Nur 2011 ging es ins Pay-TV, da waren wir beide aber schon nicht mehr
da dabei. Da wart ihr schon nicht mehr. Wann bist du raus, Markus?
Ich war 2009 dann final raus.
Ja, also auch so als Entscheidung sagt, okay, da bin ich, will ich nicht mehr Teil davon sein, oder war dann eben
andere? Da war auch richtig großer Care aus. Also es war ja Ende 2008 wurden ja meine Hauptformate eingestellt und da wurden ja auch innerhalb von ein paar Wochen sehr, sehr viele Leute entlassen und Formate eingestellt. Und dann kamen ja da auch Leute von außen, die eher so als Controller da gewirkt haben, denn so als kreative Programmmacher. Und da war dann, da ging es wirklich mit dem eisernen Besen, wurden Leute und Sendungen rausgekehrt.
War das bitter.
Es gab einen Wechsel an der Spitze, auch in New York. Und fortan wurde Musikfernsehen anders gesehen und wie du gerade schon gesagt hast, ja, auf einmal waren da Controller am Werk, wo vorher Jahre, Jahrzehnte Kreative am Werk waren.
Ja.
Und ein also nicht nur Musikfernsehen, sondern ich glaube überhaupt mediale Inhalte. Wenn du an der Kreativität sparst, wenn du am Content sparst, dann fängst du an zu verlieren.
Logisch. Du sprichst hier beim RBB gerade. Das ist ein großes Thema gerade. Also es gibt ja RBB, ne? Und ja, es gibt da diese Geschichten, die passiert sind und so. Und genau, ich glaube, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, großes Thema gerade. Warum wird wo gespart? Und vor allem an Inhalten mitunter auch.
Ja? Aber wenn ich das noch anfügen darf. Ja. Noch 2007 war MTV unter den 5 beliebtesten Jugendmarken der Welt. 2010 ist es da schon gar nicht mehr aufgetaucht in dieser Liste. Also das kann sehr schnell gehen, wenn man nicht mehr in Content und Kreativität investiert.
Ja. Jetzt gibt es dieses wunderbare Buch Morgen. Ab morgen gibt es das. Kann man es käuflich erwerben. Es gibt morgen auch eine Premiere im Festsaal Kreuzberg. Was macht ihr da?
Das wird eine bunte Revue. Also man hat ja die einzigartige Möglichkeit, zum einen aus diesem Buch vorzulesen. Wir beide, wir kriegen bestimmt auch noch Besuch auf der Bühne. Ist noch eine Überraschung, wer das sein wird. Und dann haben wir natürlich auch uns durchs Viva und MTV-Archiv gewühlt und haben da nochmal so ein paar Perlen rausgezogen, die wir dann auch morgen zeigen werden.
Ah, okay, sehr gut.
Und es Markus noch richtig gut aussah.
Ey. Der sieht so blendend aus. Wir haben alle inzwischen weiße Haare, aber das ist scheißegal, weil wir innerlich glühen. Am 1.12. wird es dann auch eine Doku-Serie geben, ab 1.12. in der ARD zum Musikfernsehen. MTV war lieb dich. Dankeschön, dass ihr beide da wart, Markus und Elmar. Und wir hören jetzt Musik von den Beatsteaks, weil die spielten auch eine große Rolle im Musikfernsehen. Wir sind sehr glücklich.
Unbedingt darüber. Und in meinem Leben auch.
Ja, sehr gut.
Danke. Vielen Dank an euch.
Danke dir.